Es ist mir eine ausgesprochene Freude und eine große Ehre, bei Ihnen jenen Mann vorstellen zu dürfen, dessen 11. Nachfolger ich die Ehre und Freude in Echterdingen habe. Zu Philipp Matthäus Hahn wird in diesen Tagen viel zu lesen und zu hören und zu sehen sein. Es wurde schon genannt, dass zwei Jubiläen innerhalb eines halben Jahres an ihn erinnern, der teilweise in eine gewisse Vergessenheit geraten war, aber doch nie ganz, aus verschiedensten Gründen, die Sie im Laufe des Abends erfahren. Zunächst ist natürlich die Frage, wenn man hört, dass er ein bedeutender Mechaniker und Erfinder war, auf der anderen Seite ein treuer Seelsorger und hingebungsvoller Pfarrer, wie man dies beides wohl in einer Person vereinigen könne. Gleicht das Ganze etwa, und nun kommen wir so in manche mechanischen Bilder auch hinein, wie einem Pendel, das hin und her sich bewegt, nie ruht und man weiß nicht, wohin es nun eigentlich ausgeschlagen hat. Gleicht dieser Mann etwa einer Waage, bei der man schließlich sagen kann, dass nach der einen oder nach der anderen Seite die Waagschale sich nach unten senkt, das größere Gewicht hat wie die andere. Man könnte sagen, ein solches Genie wie er, und wir werden hören, mit was er sich beschäftigt hat, kann er nicht in der Gefahr stehen, sich viel zu sehr nach allen Seiten zu bewegen und so in Wirklichkeit nichts Entscheidendes zu bewegen. Es gäbe kein Gedächtnis und Jubiläum, wenn diese Frage, die letzte, bejaht werden würde. Im Gegenteil, er hat so viel geleistet, dass es wohl wert ist, ihn in diesen seinen beiden Tätigkeitsbereichen aufzuzeigen. Und nun beginnen wir einfach schlicht den Lebensweg zu betrachten, die Stationen auf diesem Weg zu sehen und die Substanz seines Lebenswerks damit nach Möglichkeit an den jeweiligen Orten und zu den gewissen bestimmten Zeiten mit hineinzunehmen. Man schrieb den 25. November des Jahres 1739, als in Scharnhausen auf den Fildern dem Pfarrerehepaar Georg Hahn und seiner Frau Kunigunda, geborene Kaufmann, ein zweites Kind, aber der erste Sohn, geschenkt worden war. Er erhielt die beiden schon oft genannten Vornamen von den jeweiligen Großvätern. Der eine, Philipp Kaufmann, war der Vorgänger seines eigenen Vaters im Pfarramt und hatte eine der Töchter dieses Herrn Philipp Kaufmann geheiratet. Der andere war Matthäus Hahn. Er war Schultheiß, wie man damals den Ortsvorsteher genannt hat, im ebenfalls nicht weit entfernten Silmingen, also die Herkunft von den Fildern. Diese Begebenheit der Geburt war für den Vater Anlass, eine sehr große Tauffeier zu veranstalten, und im Kirchenbuch zu Scharnhausen kann man etwa 32 verschiedene Paten erkennen und lesen. Der Vater schrieb sich ein als den wohl bedeutendsten Pfarrer. Ein Nachfolger hat das durchgestrichen und hat es ins Gegenteil verdreht. Warum? Wir kommen da einer Sache näher. In diesem Pfarrhaus, und das wissen wir aus der Lebensbeschreibung von Philipp Matthäus, war kein Gebet und keine biblische Geschichte den Kindern vermittelt worden. Es gab damals einzelne Pfarrhäuser, in denen solches festzustellen und zu beklagen war. Aber Philipp Matthäus wurde dennoch mit dem Wort Gottes vertraut und schätzte das Gebet. Es war die Schule des Großvaters, der im Hause wohnen blieb, wie das damals oft war, und mit einer ledigen Tochter. Diese Tante erzählte die biblischen Geschichten dem aufmerksamen Jungen Und so hörte er von der Weisheit, um die der König Salomo gebeten hatte. Und Weisheit sollte ein Gebetsanliegen sein und bleiben im ganzen Leben dieses Philipp Matthäus. Das Gebet hat ihn ebenfalls sehr begleitet und war für ihn in seinem ganzen weiteren Dasein etwas, das ihn bewegt, erfüllt und auch bereichert und in seinen verschiedenen Stationen und Situationen bestärkt hatte. Als der kleine Philipp Matthäus 4 Jahre alt war, erhielt er vom Großvater den Einführungsunterricht in die lateinische Sprache, vom Vater im 6. Lebensjahr in die griechische und hebräische, also die wichtigsten Sprachen für angehende Theologen. Denn Vater Hahn war nicht abgeneigt, seinen Sohn Theologie studieren und Pfarrer werden zu lassen. Er rechnete dabei mit dem Stipendium, das der Student bekam im Tübinger Stift. Und dazu waren ja nötig die Aufnahmeprüfungen in Gestalt der verschiedenen Landexamina. Da ja Vater und Großvater allein nicht diese Voraussetzungen schaffen konnten, dass man gut die Prüfung bestand, suchte der Vater in Esslingen, damals Ausland, freie Reichsstadt, für den Sohn einen Freiplatz an einem der bedeutendsten Gymnasien der damaligen südwestdeutschen Schulverhältnisse. Man lehnte ab. Der Vater stand in einem schlechten Ruf. Und es wurde bedeutet, er könne auch nicht warten, bis eventuell eine Stelle frei werde. Aber er schickte den Sohn dann eben, und das Kind musste jeden Tag 1 Stunde ins Neckartal hinab und dann wieder 1 Stunde vom Neckartal heraufsteigen nach Scharnhausen. In dieser Zeit, etwa in seinem 7. Lebensjahr, berichtet er selbst, hat er ein Naturereignis entdeckt, das wiederum sein ganzes Leben lang ihn intensiv beschäftigen sollte. Er beobachtete nämlich an Nägeln, die in die Wand des Pfarrhauses eingeschlagen waren, dass das Schatten warf, wenn die Sonne am Himmel stand. Er machte Aufzeichnungen und stellte fest, dass das von Tag zu Tag voneinander abwich, obwohl er sich Mühe gab, ganz präzise diesen Gang der Sonne festzuhalten. Und das brachte er nun natürlich in Beziehung zur Zeit. Und ganz langsam und dann immer rascher wurde er vertraut mit dem Prinzip der Sonnenuhren. In Esslingen war ein Unteroffizier, bei dem er Kostgänger war, zeitenweise, der gab ihm eine Schrift über Sonnenuhren, sodass der 8-Jährige sich bereits sehr gut auskannte. In der Bibliothek des Vaters fand er eine Himmelskugel. Auch dies erweckte sein Interesse. Er schaute nach den Sternen, sah die damals bekannten Planeten. Und das waren die ersten Schritte hinein in die Wissenschaft der Astronomie, in der er ebenfalls sehr Bedeutendes leisten sollte. Philipp Matthäus verlor, als er etwa 13 Jahre alt war, seine Mutter. Und das war für ihn furchtbar, man kann es verstehen, auch deswegen, weil die Mutter im Grunde genommen doch die treibende Kraft gewesen war, den Jungen einmal Pfarrer werden zu lassen. Der Vater überlegte sich, die Gefahr bestand und die Möglichkeit ergab sich, ihn in das herzogliche Ingenieurskorps eintreten zu lassen, wo er es bestimmt sehr weit gebracht hätte, aufgrund seiner technischen Begabung, seiner vielseitigen Fähigkeiten auf mechanischem und materiellem Gebiet. Hatte doch der Junge begonnen, Zeichnungen anzufertigen, Tinte herzustellen, Farben und Lacke zu mischen und damit eben auch zu malen. In dieser Zeit war Esslingen zu Ende gegangen, Nürtingen sollte noch dazu verhelfen, die dortige Schule, dass es mit dem Landexamen gut ging. Doch beim Landexamen waren doppelt so viele Bewerber, als Kinder aufgenommen werden konnten. Hinzu kam, dass Herzog Karl Eugen, er war ja der Herrscher während der ganzen Lebenszeit von Philipp Matthäus in Württemberg, ein Katholik von Hause aus, aber gebunden an die sogenannten Religionsreversalien, sodass er auf der einen Seite sich nicht in innerkirchliche Angelegenheiten einmischen sollte und den Konfessionsstand des Herzogtums wahren sollte, evangelisch-lutherisch. Auf der anderen Seite aber hatte er aufgrund seiner Machtfülle als autoritär regierender Herrscher die Möglichkeit, auch in die Kirche hinein Verfügungen zu erlassen. Und eine davon war, wenn jemand aus einem übel beleumundeten Elternhaus kommt, konnte er abgelehnt werden. Außerdem begann in dieser Zeit es immer schwieriger zu werden, Pfarrer zu werden, wenn man aus dem Bauern- oder Handwerkerstand kam. Man achtete die Ehrbarkeit und zu den vornehmen Familien sollte man gehören. Kurz und gut, trotz ordentlicher Leistungen scheiterte Philipp Matthäus und wurde nicht ins Tübinger Stift aufgenommen. In dieser Zeit kam, nachdem die Mutter gestorben war, der Vater mit einer zweiten Frau noch im gleichen Jahr einer Prälatentochter aus Herbrechtingen. Wäre deren Vater noch am Leben gewesen, würde bestimmt nicht geschehen sein, was jetzt zu berichten ist. Denn Vater Hahn wurde strafversetzt. Er wurde des Alkoholismus bezichtigt. Das Konsistorium, die Kirchenleitung, hat sich nicht gut über ihn geäußert. Die einzig befriedigende Note hatte er in Musik erhalten. Nun, welche Pfarrstelle tat sich auf? Das war Unstmettingen, ganz am Rande des Herzogtums, auf der rauen Alb, wo es nur Steine und wenig Brot gab. Diese Ortschaft, damals sehr wenige Handwerker, viele Bauern, die sich wohl fleißig abrackerten, aber dem Boden nichts abrangen, gibt es in der Rastersen Chronik dort einen Bericht, dass der Bauer am Abend vor die Haustür getreten ist, um sein Abendbrot einzunehmen, das bestand in der linken Hand eine Kartoffel und in der rechten eine Prise Salz. In dieser furchtbar armen Gegend wirkte nun Vater Hahn. Die Stiefmutter des Philipp Matthäus war etwas begütert, aber dennoch das Herdlein Kinder wuchs. Und der Vater hat den 17-Jährigen dann in Tübingen immatrikuliert, und zwar zunächst als Student der Philosophie. Das hing damit zusammen, dass man ja keine Aufnahmeprüfung hatte, wenn man studieren wollte, sondern man musste zunächst einmal etwa 1,5 Jahre, würden wir heute sagen allgemeinbildende Fächer, studieren. Dazu gehörte Mathematik, Geschichte, Astronomie und einiges mehr, auch Rhetorik, Philosophie. Und wenn dann dies bestanden war, konnte man das eigentliche Studium aufnehmen und fortsetzen. Der Vater hinterließ ihm 10 Kreuzer, und überließ ihn damit mehr oder weniger, sagen wir es drastisch, einem Hungerleben. Philipp Matthäus erzählt ausführlich in seiner Lebensbeschreibung, und in Klammern sei es gesagt, von ihm wissen wir ja sehr, sehr viel, weil er dauernd geschrieben hat. Wenn man alles zusammenzählt, sind es vielleicht doch ein paar tausend Seiten. Und daher ist sein Lebensbild mit sehr viel Inhalt gefüllt, wenn wir diesen einzelnen Dingen nachgehen. Und er beschreibt das in einer erschütternden Weise. Mindestens 1,5 Jahr lang war es so, dass er sich von Brot ernähren musste und am Lützelbrunnen vor den Toren der Stadt Tübingen sich Wasser schöpfte. Dass das sich auf die Gesundheit auswirkt, kann man sich lebhaft vorstellen. Und Philipp Matthäus beschreibt auch, wenn er nach Hause ging, also nach Unstmettingen, brauchte er 6,5 Stunden. Und der Alpaufstieg, das war so beschwerlich, dass er alle 5 Schritte stehen bleiben musste, um überhaupt wieder zu Atem zu kommen. Geld hatte er auch nicht, sodass er unterwegs nicht sich verköstigen konnte. Und ich muss nun allerdings etwas einschieben. In Unstmettingen hatte er ein sehr wichtiges Jugendjahr gehabt, bevor er zum Studium kam. Denn dort lernte er kennen Philipp Gottlob Schaud. Das war der Enkel des Schulmeisters, wurde selber später Lehrer, war technisch sehr begabt im Praktischen, sodass er Hahn und Hahn ihn, Hahn war ausgesprochener Theoretiker, Konstrukteur, Rechner, die beiden sich wunderbar ergänzten. Sie hatten auch gleiche Interessen an der Natur, die Berge, die Höhlen der Schwäbischen Alb, die so anderen Pflanzen als dieses herrliche, liebliche Gebiet der Filtern und das anderes Meer. Das alles hat er beobachtet. Aber in diesem Jugendjahr, noch vor dem Studium, kam eine Begegnung mit einem Buch zustande. Das war das erste in deutscher Sprache geschriebene Mathematiklehrbuch, das überhaupt existiert, vom Philosophen Wolf. Dieses hat er kopiert in den Zeichnungen, in die Berechnungen sich angeeignet, kopiert und kapiert. Von diesen Grundlagen aus war es ihm möglich, in Tübingen selber dann sich weiterhin im Technischen zu bilden. Er begab sich zu den Handwerkern. Er lernte, wie man Gläser schleift, wie man optische Linsen anfertigt und hat sich mit allerlei Instrumenten damit auseinandergesetzt. Entscheidend wichtig war, dass er mit dem wenigen Geld, das er hatte in dieser Zeit, sich eine beschädigte Taschenuhr kaufte, auseinandermontierte, wieder zusammensetzte, erneut auseinandernahm und wieder in ihren Gesamtzustand führen wollte. Auf diese Weise eignete er sich die Kenntnisse an, wie eine Taschenuhr im Grunde genommen geht und funktioniert. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass mir das nicht so gefällt, wenn man ihn ein Ingenieur nennt, denn er war ein ausgesprochener Autodidakt. Er hat also keine Professoren gehabt und sich da von ihnen in die ganze Weisheit und Wissenschaft einführen lassen, was sehr zu betonen ist als etwas Gutes, aber erstaunenswert und also noch besser, wenn einer sich sozusagen von selbst in diese ganzen Dinge hineinkniet, um hinter die Geheimnisse zu kommen und dabei nicht stehen zu bleiben, sondern, und das ist ein Charakterzug in allem bei Hahn, sich nie zufrieden zu geben, sondern zu überlegen, wie kann ich das verbessern, was kann ich eigentlich hier noch an Fortschritten einbringen. Zudem, und jetzt merken Sie allmählich im Vortrag, das geht immer hin und her, das Technische und das Theologische, das kann man also nicht so auseinander trennen, wie es in einer Ausstellung etwa der Fall sein muss, wo man links den Theologen und rechts den Techniker sieht. Ich sage dann bei meinen Führungen immer, wir müssen eigentlich ständig hin und her gehen, denn das ganze Leben ist immer von beidem begleitet. Jetzt erzähle ich wieder vom Theologischen. Die beiden Professoren, die einen hauptsächlichen Eindruck auf ihn machten, laut Lebensbeschreibung, war ein Professor Storch, der in der Offenbarungsauslegung maßgebend war, und Professor Reuß, damals Rektor der Universität. Er las über Matthäus mit Bergpredigt, er legte aus den Epheserbrief, den Kolosserbrief, den Hebräerbrief. Und das waren die jetzt genannten Schriften, die Philipp Matthäus Hahn als Theologe besonders prägten. Hinzu kommt, dass schon der 14-15-Jährige erstmals den damaligen geistlichen Bestseller, wenn man das so sagen darf, von Johann Arndt, das wahre Christentum, gelesen hat. Er verstand es nicht gleich, die Gebete allerdings nahm er sofort heraus, um sie zu benutzen. Mit 16, 17 etwa, und da war ihm Jakob Böhme wichtig geworden und weiterhin Johann Arndt, weitere Theologen aus dieser Zeit. Und er verdankt nun diesen Professoren in Tübingen vor allen Dingen dem, den er nie begegnete, den er aber ständig las und in sich aufnahm, Johann Albrecht Bengel, eine wichtige geistliche Ausrichtung, sodass das in seinen Predigten in Onstmettingen noch als Student zum Tragen kam. Wenn er nach Hause kam, half er dem Vater im Predigtdienst. Die Gemeinde nahm das mit Freuden auf. Er bekam Geschenke überreicht, wurde gelobt für das. Und das sollte ja später ihm dann den Gedanken vermitteln, du bist in Onstmettingen willkommen, wenn du als Pfarrer dorthin gehst. Sollte etwas anders kommen. Aber zunächst einmal, also auch die Predigttätigkeit beim Vater zu Hause, dann war er in erste Berührung gekommen mit dem Pietismus. Er hatte zwar als Kind in Scharnhausen schon mal das Wort gehört und schreibt später an einer Stelle, er hätte das gehört in dem Zusammenhang, dass ein Nachbarkollege sich bei Vater Georg Hahn bitter beklagt hat, dass die Gemeinde aus dem Ort wegläuft, um bei einem Pfarrer Brastberger in Oberesslingen die Gottesdienste zu besuchen. Das war das Erste, was er mit dem Wort Pietismus anfing. Er hatte sich dann immer wieder beworben, im Tübinger Stift aufgenommen zu werden. Das wurde abgelehnt. Ach, wäre ich Gott dankbar, wenn ich in dieses Stift gekommen wäre. Aber das Konsistorium gab den Bescheid und den erhielt er nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Für ihn wäre es besser, er würde ein Handwerk lernen. Beim Konsistorium war der Name Hahn also eben auch nicht gut angeschrieben vom Vater her. Übrigens nebenbei, kleiner Rückblick, der Vater Hahn musste einmal 3 Tage in der Stuttgarter Stiftskirche im sogenannten Arrest verbringen. Der Oberkirchenrat hatte das bei ihm für nötig gefunden gehabt. Aber nun zurück, Stichwort Ernst Medingen. Er wird, wenn es zu lang ist, tun Sie mir einen Wink geben, nicht, dass wir da bloß bis halb Kornwestheim kommen. Das ist die Gefahr. Die Zeit eilt, die Uhr geht voran. Nun, in dieser Zeit, als er studierte, war der Pietismus im Tübinger Stift eingezogen. Es gab die sogenannten studentischen Erbauungsstunden. Dort war er eingeladen, herzlich willkommen, fühlte sich sehr wohl und schrieb darüber, dass diese Herzensfrömmigkeit doch etwas anderes sei als die kalte Buchstabenfrömmigkeit der Orthodoxie seiner Landeskirche jener Zeit. Er sang mit, das Köthische Gesangbuch, das sprach an unmittelbar und er scheute sich allerdings selber mitzubeten. Er war sowieso etwas zurückhaltend in seiner Art gewesen, mindestens zu der Zeit. Und das war nun das eine. Er fühlte sich wohl, wurde aufgenommen und angenommen. Jetzt kommt wieder etwas Bezeichnendes für ihn. Man kann ihn nirgends fassen. Auf der anderen Seite schreibt er, er sei Gott dankbar, dass er seinen Charakter so gebildet habe, dass er sich diesen Leuten nicht völlig angeschlossen habe. Oder er kann schreiben, durch seine Offenheit auch den nicht-pietistischen Studenten gegenüber, also der sogenannten Welt, fand er keinen ungeteilten Beifall, sondern wurde gerügt. Er war also kein Ganzer, sondern er hing ja auch nach der anderen Seite. Später merkt man immer wieder, wie er offen ist bei allem eigenen Standpunkt und wie er auch die anderen ermahnt, doch verständnisvoll zu sein für den, der nicht genau die gleiche geistliche Einstellung hat. Etwa in Kornwestheim die Leute gebeten, die von überall zu ihm kamen, in die Gottesdienste der Pfarrer zu gehen, die ungläubig seien, für sie zu beten. Das ist sehr wichtig. Und die pietistischen Pfarrer ermahnte er, Geduld zu haben mit jenen, die nicht in den Erbauungsstunden sind und auch nicht eben dieser Frömmigkeitsbewegung angehören. Ich brauche Ihnen den Pietismus nicht ausführlich jetzt zu schildern. Das wären manche Abende, seine Geschichte, Entwicklung und die wichtigsten bedeutenden Persönlichkeiten. Ich möchte vielleicht 2, 3 Stichworte sagen. Es ging also, und Philipp Matthäus Hahn damit auch, nicht um den Kopfglauben, sondern um den Herzensglauben. Nicht um die rechte Glaubenslehre, sondern um das rechte Glaubensleben, Heiligung und eine entschiedene Nachfolge Jesu. Diese Liebe zum Herrn Jesus war ein hervorstechender Zug bei ihm, obwohl wir dann bei ihm auch das beobachten können, was man den sogenannten Pantheismus, diese philosophische Ansicht, dass Gott in allem zu finden ist, in jedem Stäublein, in jedem Gräslein, in jedem Stein wirkt Gott. Dies beides muss zusammen bei ihm gesehen werden und wir werden, wenn die Zeit es erlaubt, noch etwas darauf eingehen. Nun sorgte der Professor Reuß dafür, der auch sein Seelsorger war in der Zeit in Tübingen, wenn der Junge, wie man das verstehen kann, in Nöte kam und dann bei ihm Rat suchte, zu hören, dass also das nicht sozusagen die Todsünde sei und dass man also da Verständnis haben müsse, wenn jugendliche Nöte auftreten. War sehr verständnisvoll. sorgte, dass in Lorch im Rimstal er eine Stelle bekam als Hauslehrer zunächst. Von dort versuchte er, Württemberg zu verlassen. Da hat der Oberkirchenrat etwas sehr Gutes getan und hat ihm abgeraten. Er wollte nämlich nach Erlangen gehen oder nach Oettingen in Bayern, um dort eine Anstellung zu erhalten. Damit wäre er für Württemberg uns praktisch verloren gewesen. Aber er blieb und jetzt kam nacheinander, nach bestandener Prüfung, die einzelnen Vikarsstationen. Zur Prüfung ist noch zu sagen, dass er fast durchgefallen wäre. Er hat eine gute Predigt gehalten, aber er hat sich von diesem ehrbaren Kollegium abgewandt und hat nach der falschen Richtung gesprochen. Und ein entfernter Verwandter hat ihm dann gesagt, er hätte ihn sehr enttäuscht, er sei nicht einer der ihrigen. Daran kann man vielleicht auch sehen, dass er kein, schwäbisch gesagt, Ehrenkäserei liebte und schätzte und immer so zu sagen, nach höheren Titeln und Regionen schwebte. Kemnath ein Vierteljahr beim Vetter Kaufmann, dann ging es weiter nach Breitenholz, ein Jahr dort den Pfarrer vertreten, der dann starb. Gute Zeugnisse über seine Amtsführung. In dieser Zeit kam jetzt, und es kommt immer wieder neu was dazu, der Gedanke, man könne doch die Planetenbahnen so demonstrieren in einer Maschine, dass jeder modern Denkende, und an die wandte er sich ja, Ehrfurcht bekommt vor dem Werk des Schöpfers, zur Anbetung geführt wird und aus diesen Planetenbahnen, die ja immer gleich bleiben, zu erkennen, dass Gott ewige Ordnungen hat und dass sein Plan mit der Welt, die Heilsgeschichte und das Wiederkommen Jesu und die Vollendung des tausendjährigen Reiches, ich nenne das jetzt an dieser Stelle alles kompakt, dass das alles eintrifft. Eine Uhr kann man nicht bremsen, die kann man nicht beschleunigen, eine Uhr läuft. Und in der Uhr, wie Johann Valentin Andreae schon sah, Philipp Matthäus Hahn, etwas von der göttlichen Weisheit. Ja, das sollte nun dargestellt werden. Dieser Gedanke verließ ihn überhaupt nicht mehr. Und in jener Zeit hat er auch sich vorgenommen, einmal den Versuch zu machen, eine Maschine zu konstruieren, die keines Antriebs mehr bedarf, das Perpetuum mobile. Und das ist das Allereinzigste im ganzen Leben von Philipp Matthäus, dass er nach dreiwöchigen intensiven Bemühungen Tag und Nacht, nicht mehr geschlafen, kaum gegessen, wieder fallen ließ. Das ist gegen die Gesetze Gottes, das gibt es nicht. Alles andere, was ich Ihnen erzähle und nenne, blieb in seinem ganzen Leben bis zu seinem Tode mit seiner Beschäftigung. Man könnte sagen, zuerst ein kleiner Bach und der wird dann ein Strom und schließlich wird es ein Meer, was er alles an Interessengebieten pflegte. Breitenholz wurde abgelöst durch Herrenberg. Dort war der schon berühmt gewordene oder mindestens sehr bekannt gewordene Dekan noch, Oettinger, hat seine himmlische Philosophie abgefasst. Aber nicht die Theologie war ausschlaggebend in jener Lebensphase. Nachher wissen wir ja, dass er sehr viel von Oettinger lernte und Oettinger über alles schätzte. Aber in der Lebensbeschreibung steht überhaupt nichts, dass die sich begegnet wären. Der Dekan war krank, er überließ dem Vikar bzw. dem Pfarrverweser alles an Arbeit und wohl haben die nicht mehr als dienstliche Gespräche geführt, wenn überhaupt die notwendig waren. Es kam auch nicht zu einer geistlichen, tiefgründig theologischen Aussprache. Oettinger schreibt später in seiner Lebensbeschreibung, damals war der später berühmte Mechaniker Pfarrer Philipp Matthäus Hahn bei ihm als Vikar gewesen. Was war denn aber das Eindrückliche in Herrenberg? Das war die Benutzung der großen naturwissenschaftlichen Bibliothek. Und da fing Hahn an, Chemie und Physik richtig gehend zu studieren und sich einzuprägen. Ihm öffnete sich die Meteorologie, von da an beschäftigte er sich mit der Wetterkunde. Um es gleich zu sagen, später hat er fürs Landwirtschaftliche Blatt, und für Bauern war es wichtig, Wetterprognosen geschrieben. Und für den herzoglichen Hof, für den noch länger, nachdem er das Landwirtschaftliche Blatt nicht mehr beliefert hatte und wieder etwas Amüsantes erschrieb. Treffen die Berechnungen zu, dann macht er seine Urheberschaft geltend. Treffen diese nicht zu, dann ist der Engländer Koch an allem schuld. Diese Beschäftigung mit der Wetterkunde wurde also für ihn etwas existenziell Wichtiges, da er ja auf dem Lande war und auf dem Lande bleiben wollte. Er wollte nie in die Stadt als Pfarrer gehen. Aber wie geht der Weg weiter? Von Herrenberg aus wird er gerufen wieder auf die Alp. Und zwar war es zunächst einmal Pfäffingen, da musste er 3 Gemeinden versorgen. Und um die Pünktlichkeit der Bauern zum Gottesdienstbeginn etwas zu fördern, hat er an jeder der Kirchen eine Sonnenuhr angebracht und hat dafür sein allererstes Geld verdient, pro Uhr 1 Gulden. Und die Leute kamen pünktlicher. In Balingen hatte er einen größeren Auftrag erhalten und bekam vom Oberamtmann für dieses herrliche Werk, das man heute rekonstruiert wieder sehen kann, am Kirchturm der großen, schönen Stadtkirche in Balingen, eine Sonnenuhr. 30 Gulden. So reich war ich noch nie, schreibt er. Bedenken Sie, ein Vikar bekam im Jahr 25 Gulden. Und wenn man das jetzt so vergleicht mit dem, was in der damaligen Zeit lief, wenn Herzog Karl Eugen ein Feuerwerk veranstaltete, kostete das 80.000 Gulden. Wenn der Herzog wieder in der herzoglichen Oper Neues inszenierte, Schomelli holte und Marianne Pirker und andere, dann kostete das 300.000 Gulden. Und bei der Gelegenheit will ich also sagen, zunächst sind die Meilen weit weg, der steinreiche Herzog, der immer mehr Schulden macht und der ein Leben des Vergnügens führt und auf der anderen Seite an der äußersten Ecke seines Herzogtums, an der Grenze zum Fürstentum Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen, diesen kleinen Dorfpfarrer. Wie kommen denn die zusammen? Und so geht es nämlich weiter. Der Philipp Matthäus konstruierte dort eine erste astronomische Uhr. Die sollte anzeigen, also wie gesagt, den Lauf der Planeten, die Sonnenfinsternis, die Mondfinsternis. Natürlich gab die Uhr Aufschluss über Sekunden, der hat auch den Sekundenzeiger mit eingeführt, bei der Taschenuhr mindestens. Und dann war dabei natürlich Minute, Stunde, Wochen, Tag, die Woche im Jahr, dann das Jahr selber. Und die ganzen Dinge, die man ablesen wollte im Blick auf Kommendes. Bei der ersten Uhr noch nicht, die aus Holz war. Aber bei der späteren Metalluhr fing er schon an, den Heilsplan Gottes ins Mechanische hineinzunehmen. Er war der Einzige, der so etwas überhaupt mal versucht und gemacht hat. Der Herzog wird auf ihn aufmerksam, denn Philipp Matthäus möchte die Uhr dem Fürsten von Hohenzollern-Hechingen widmen. Der, katholisch wie sein Freund Karl Eugen, beide gut befreundet, meldet dies nach Stuttgart. Der evangelische Dekan Schmidlin von Balingen, natürlich wurde er auch aufmerksam, dass da so ein eigenartiger Pfarrer war. Und wiederum gab er Bericht, und der Herzog Karl Eugen war ja ein sehr aufgeschlossener Mann für alles Technische und Neue. Das diente ja seiner Gloire, seinem Ruhm, wenn in seinem Herzogtum solche Leute waren. Und ließ ihn nach Tübingen kommen, war von der Uhr begeistert, gab ihm 300 Gulden und schließlich sogar die Erlaubnis, das Holzgerät wieder mitzunehmen. Gab den Auftrag, eine richtige Uhr aus Metall zu fertigen, die dann in der herzoglichen Bibliothek in Ludwigsburg aufgestellt werden sollte. Dazu wurde Philipp Schaut, schon Lehreranfänger, freigestellt. Sie bauten an dieser einen Uhr 1,5 Jahre und dann wurde das Werk dem Herzog nach Ludwigsburg durch die Träger von Unstmettingen aus zugeführt. Das war das eine. Das machte ihn also nun bekannt mit seinem Herrscher. Und diese ersten Uhren, die er herstellte, ließen natürlich seinen Ruhm über die Landesgrenzen hinausdringen. Daher eine Einladung nach Durlach, eine seiner 2 Auslandsreisen überhaupt. Durlach, Badisch, Markgrafschaft. Der Markgraf Karl Friedrich, das war ein ganz bedeutender Herrscher, der ist auch zu wenig bekannt. Dieser Mann erkannte in ihm das Genie, bot ihm eine Stelle an in der Markgrafschaft, höhere Stellung, bestellte einen Himmelsglobus, einen Erdglobus, eine astronomische Uhr für sein Gymnasium in Karlsruhe. Und als Herzog Karl Eugen das hörte, sagte er, diesen Mann lasse ich nicht ziehen. Fertig, aus. An sich durften die Einwohner schon ausreisen damals. Es ging auf den Tübinger Vertrag zurück. Aber da kümmert sich der Herrscher eben nicht. Passt da außen vorbei. Aber er kann ihn ja nicht da oben sitzen lassen, auf der Rauen Alp in Onstmeddingen. Deswegen sagt er ihm eine Pfarrstelle zu, die die reichste und bedeutendste des damaligen Herzogtums war. Das klingt jetzt wie Angabe, weil ich zufällig von dort komme. Ich sage gleich, Sie brauchen mich nicht zu fragen, ob die heute auch noch die bestbezahlte ist, nämlich Echterdingen. Aber das war besetzt und blieb das noch für 11 Jahre. In der Zeit, als er in Onstmeddingen wirkte, sind ihm zwei ganz wichtige Dinge gelungen. Ich nenne mal das Geistliche zuerst. Als er sich nämlich beworben hatte um die Pfarrstelle, geschah ein Wunder. Das Konsistorium hat ihn sofort nach der Prüfung und nach dem Ablegen des Eides auf die Bekenntnisschriften diese Pfarrstelle übertragen. Und Hahn dachte, dort bist du willkommen, alles freut sich, du hast ja dort schon gepredigt und die Herzen der Leute gewonnen. In Wirklichkeit war dort ein Vikar, der intrigierte. Und es ist zu vermuten, dass es nun zwei Richtungen gab in der Gemeinde, eine pietistische, die also den Hahn gern gesehen und gehört hat, und eine andere, die diese etwas aufdringliche und etwas den Menschen sehr persönlich ansprechende Art wohl abgelehnt hat. Es gab also große Schwierigkeiten. Der Dekan von Balingen stellte sich hinter Hahn, der Bürgermeister und viele vom Gemeinderat beantragten beim Konsistorium, diesen Hahn doch nach Rietenau bei Backnang zu versetzen. Man hatte gehört, dass dort auch gerade eine Pfarrstelle frei war. Und der Philipp Matthäus sah ein großes Wunder, nämlich damals wurde man 35 bis 40 Jahre alt, bis man eine erste Anstellung als ständiger Pfarrer überhaupt bekommen hatte. Außerdem war er ja nicht in Stift aufgenommen worden. Und solange ein Stiftler noch ohne eine Stelle war, konnten die Nichtstiftler ewig warten, bis die mal dran kamen. Deswegen verstehen Sie, wenn der schreibt, noch nicht 25 Jahre alt geworden, habe ich eine solche Führung von Gott erfahren, diese Pfarrstelle bekommen. Da zog er nicht allein auf. Da war nämlich eine junge Frau in sein Leben getreten. Ich muss genauer sagen, ein 14-jähriges Mädchen in Thieringen. Hahn selbst war dort als Vikar zur Aushilfe gegeben worden. Der Pfarrer starb während dieser Zeit. Thieringer wollten Hahn, es wurde abgelehnt. Aber etwas anderes hat er nicht abgelehnt. Bei der Tante, der Pfarrwitwe-Gewordenen, war ein junges Mädchen, Anna Maria, geborene Rapp aus Trümpfelbach, Bürgermeisterstochter, sehr begütert und sehr schön. Also Hahn legte auch auf das Wert, das nebenbei mal gesagt, dass er also da nicht unempfindlich war. Und man sagt dann später, weil die Ehe ja äußerst unglücklich war, dass die Pfarrfrau die also verkuppelt hätte und dass man sozusagen ihm aufgeredet hätte und die hätten ja nicht zusammengepasst. Diese erste Frau übrigens starb dann im Alter von 24 Jahren im Wochenbett in Kornwestheim. Aber wir eilen nicht so sehr voraus, denn in Onstmeddingen geschah noch etwas. Bereits in Ostdorf, wo der Vater dann wieder hinversetzt worden war und der Sohn ihm manchmal half, dort, wo auch das junge Paar durch den Vater getraut worden war, hatte er die einzig richtige, wichtige Erfindung gemacht. Ich muss sagen, er hat überall weiterentwickelt. Man kann aber nicht sagen, das war vorher null und jetzt durch Hahn kam alles, sondern er griff alles auf, entwickelte weiter, zerstörte, war nie zufrieden mit irgendetwas Erreichtem. So ein typischer schwäbischer Tüftler war er. Und da hat er die Neigungswaage erfunden, also das Prinzip einer Briefwaage. Ich kann jetzt im Einzelnen nicht genauer darauf eingehen. Und diese Neigungswaage, sehr bequem, die konnte man befördern, die konnte man einklappen, die konnten Krämer und Händler mitnehmen, jetzt konnte man nach Pfund, Lot und Quint messen. Das war also ein großer Fortschritt. Das produzierte er jetzt in seinem ersten Pfarrhaus in Onstmeddingen, leitete die Bauern an, wie sie nun selber in ihren Häusern das machen konnten und legte so den Grund zur späteren feinmechanischen Industrie des Zollern Albkreises, der ja führend ist in ganz Europa. Ich erinnere an den Namen Pizzerba, Beispiel. Also das ist dann aber alles erst nach Hahn aus diesen zarten Samenkörnern, diesen kleinen Pflänzlein erwachsen. Nur 6 Jahre dauerte die Tätigkeit in Onstmeddingen. Der Herzog, wie gesagt, wollte ihn näher bei sich haben. Die große Pfarrei Kornwestheim, also groß im Sinne des Begüterseins, nicht der Zahlen. Das waren so 1000 Leute etwa, aber bei Echterdingen waren es 1200 Einwohner damals. Stuttgart hatte ja damals etwa 18.000 Einwohner zur Regierungszeit des Herzogs Karl Eugen. Das muss man sich also alles viel kleiner vorstellen. Und in Kornwestheim, wo er nun hinkam, waren merkwürdige Dinge und auch zugleich sehr erfreuliche Sachen zu berichten. Kaum war er dort, schreibt er, fiel vom Kirchturm, von der Spitze, der Hahn herunter, also und damit eine Kugel. Die Kugel wurde geöffnet. 100 Jahre zuvor hatte ein Pfarrer den trostlosen Zustand seiner Gemeinde beklagt, geistlich erstarrt und schrieb, aber es wird ein Hahn kommen, der die Gemeinde erwecken wird. Der Philipp Matthäus bezog das auf sich selbst. Die Leute gewannen ihn lieb, sie halfen ihm bei der Ernte. Ich könnte nun lauter Dinge erzählen. Wir wollen uns etwas konzentrieren. Einmal darauf, dass er dort anfing, schriftstellerisch stärker tätig zu werden. Bereits in Onstmeddingen hat er eine Schrift über die Bekehrung geschrieben und darin so seine Richtung klargelegt. Seine Predigten sind ja großenteils erhalten. Als Pfarrer musste man die ja nachschreiben, wenn man sie nicht vorher schon geschrieben hatte. Jeden Montag so eine Übersicht. Im Tagebuch, das jetzt in Kornwestheim beginnt, wird eingetragen, der Text, schreibt er. Und ich sage es jetzt gleich und erinnern Sie mich ja nachher an das Wort, schreibt er, gepredigt, aber viel zu lang, was mich äußerst schmerzt. Oder gepredigt, aber den dritten Teil nicht ausgeführt. Er war also mit sich da überhaupt nie zufrieden. Er konnte ja auch schreiben, ich will das nächste Mal meine Predigt besser und frühzeitiger vorbereiten, ehe mich die Not treibt. Prediger, viele Leute kamen. Wenn wir Predigten vorlesen, was ich manchmal tue, fragen nachher die Zuhörer, ob die denn das verstanden hätten, seine damaligen Zuhörer. Aber er hatte einen großen, immer mehr um sich greifenden Zulauf von auswärts. Das hing mit dem anderen zusammen. Er hatte in Kornwestheim vorgefunden 2 alte Damen. Das war der Rest der Erbauungsstunde, die da mal bestand. Wir sind ja in der 3. Pietistengeneration. Man muss sich das auch klar machen. Und da gab es also Stunden, die sind schon wieder eingeschlafen oder fast eingegangen. Er schreibt dann, er hat mit den beiden, also das Wort Gottes, gelesen und betrachtet und hat festgestellt, die wissen nur was von Sünde und Gnade. Er konnte schreiben, als Christ, der auf immer mehr Erkenntnis dringt, das war ein Herzensanliegen, kann man nicht immer mit dem Gerede von Sünde und Gnade stehen bleiben. Das wäre wie bei Schulanfängern, sondern man muss weiterkommen. Und da war ihm wichtig, dass er nun die Stunden, die sich dann bildeten und ausbreiteten, schließlich waren es deren 5, 2 für Männer, 3 für Frauen, gar nicht mehr allein bewältigen konnte. Das war das eine, kräftemäßige, hatte ja auch noch das Filial Zatzenhausen, das ihm Mühe bereitete. Musste ja den Weg meistens zu Fuß gehen, hin und her. Da konnte er dann schreiben an einem Sonntag, gepredigt, dann Kinderlehre, dann Informanten, also so den Konfirmandenunterricht, würde man sagen, dann eine Taufe im Filial, dann ein Abendmahl da und so war also der Tag ausgefüllt. Dann kam aber hinzu, dass er schreiben konnte, Sonnenuhrenbestellungen erledigt und das unter dem Datum eines Sonntags und gleich anschließend gepredigt. Also das, so war das gewesen. Und nun diese Schriftstellerei, das muss ich noch ausführen, konzentrierte sich einerseits auf die Beschreibung seiner technischen Werke. Beschreibung mechanischer Kunstwerke brachte ihm später die einzige große Auszeichnung von der Kurpfälzischen Akademie in Erfurt ein. Die einzige Auszeichnung, die ihn auch freute. Sonst wollte er davon nicht sehr viel wissen. Und zum anderen hat er übersetzt das Neue Testament in mehrjähriger Arbeit in ein modernes Deutsch. Also Evangelium ist frohe Botschaft, Christus ist der Gesalbte, also Apostel ist ein Bote. Hat er also versucht, überhaupt keine Fremdwörter mehr zu bringen. Er wollte die deutsche Sprache mit Hilfe der Bibel reinigen und also war ein Sprachgelehrter, Sprachwissenschaftler. Hinzu kamen dann die Erbauungsstunden, die niedergeschrieben wurden, die er veröffentlicht hat. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Er hatte dabei nicht etwa gefragt, was das Hohe Konsistorium dazu meint, die Schriften nicht dem Zensor vorgelegt, sondern irgendwo drucken lassen, eines ungenannten Schriftstellers, erbauliche Gedanken über den Epheserbrief und so weiter. Dann in der Kirche immer gesagt, ich lade ein, also ich tue das jetzt in meinen Worten, lade ein zur Stunde heute Nachmittag. Und wer mehr wissen will und tiefer ins Wort eindringt, der hat dort seinen Platz. Er wurde gemeldet. Man hat im Konsistorium natürlich jetzt schon ein gewisses Misstrauen gegen diesen merkwürdigen Kornwestheimer Pfarrer. Und er bekam dann den Auftrag, sich zu rechtfertigen. Daraus entstand die Schrift der Geschichte der Erbauungsstunden in Kornwestheim, wo er seine ganzen Gedanken niederlegte und das zugleich als eine Geschichte vom Neuen Testament von der Urgemeinde an über Luther und Spener und so weiter ausführte. Sehr interessant zu lesen. Aber das Konsistorium gab keine Antwort auf seinen Bericht, woraus man erkennen kann, dass sie wohl nicht ganz einig waren mit ihm. Und so zog sich dann so ein gewisses Gewitter zusammen. Ich muss das alles sehr abkürzen. Etwa hinweisen darauf, dass er Seelsorger von Schubert war auf dem Hohen Asberg, der dort wieder zum Glauben kam, der mit Hahn seit Lebens verbunden war, der sehr bedauerte, als Hahn dann aus Kornwestheim weg musste und dann aber in einem anderen Gedicht schrieb, Engel rufen dich nach Echterdingen, folge dem Befehl. Schubert, Goethe, große Frage, weder bei Hahn noch bei Goethe erwähnt die Begegnung, das hätte ja bei beiden Männern eigentlich sein sollen, weil sie alles niederschrieben. Vermute, dass Goethe eben diese Kunstwerke im Pfarrhaus in Kornwestheim besichtigt hat.